Hallo und willkommen beim fünften Teil des MVA-Kurses Einführung in Xamarin. Beim letzten Mal haben wir das Grundgerüst einer kleinen App in Xamarin Android programmiert. Dieses Mal wollen wir das Projekt etwas erweitern. Zum einen wollen wir es mit Logik füllen und Modelle erschaffen. Diese wollen wir dann auslagern und in einer Library kapseln, um diese später mit anderen Projekten teilen zu können. Außerdem wollen wir eine Datenbank hinzufügen, auf die wir durch die Library zugreifen, um auch die Daten selbst extern aufzubewahren. Starten wir dazu jetzt einmal Visual Studio. Wir befinden uns jetzt wieder in der Main Activity, genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Was hat uns jetzt von unserer Logik noch gefehlt? Wir haben die Hauptseite soweit fertig implementiert. Die kann Elemente anzeigen, wir können diese Elemente filtern, wir können eine neue Seite öffnen, um neue Elemente hinzuzufügen. Aber diese neuen Elemente selbst lassen sich der Liste noch nicht anhängen. Das liegt daran, dass wir eine Möglichkeit brauchen, diese Liste selbst, die momentan noch intern in dieser onCreate-Methode existiert, auszulagern, um auch von einer anderen Activity darauf zuzugreifen. Dazu überlegen wir uns allerdings erst eine bessere Kapselung als in einem Tupel. Wir schaffen deshalb jetzt ein eigenes Objekt, nur um diese Events zu speichern. Wir haben allerdings gesagt, dass wir dies auch später mit anderen Projekten teilen wollen. Wir wollen das sowohl auf iOS benutzen und auch später in Forms. Dafür bietet sich die Möglichkeit einer Portable Class Library. Eine Portable Class Library ist ein zusätzliches Projekt, auf das zugegriffen werden kann. Und das vor allem dafür existiert, um eben einzelne Klassen und Daten zu speichern und dabei plattformunabhängig ist. Dieses wollen wir jetzt hinzufügen. Dazu wählen wir ein neues Projekt aus und wählen hierzu unter Visual C Sharp eine Portable Class Library. Diese können wir einfach suchen und wählen jetzt hier eine aus, die auch von iOS und Android verwendet werden kann. Das klingt gut. Wir nennen diese Demo Library und werden jetzt diese erzeugen. Damit allerdings andere Projekte auf diese Library zugreifen können, müssen wir sie als Referenz und Abhängigkeit in den plattformspezifischen Apps definieren. Dazu wählen wir mit einem Rechtsklick Build Dependencies aus und fügen diese als Abhängigkeit hinzu. Auf dieselbe Weise benötigen wir aber auch eine Referenz, um auf die Klassen, die in dieser Library existieren, zugreifen zu können. In den Referenzen befindet sich dabei der Teil Projects, in dem wir auf die anderen Elemente unserer Solution zugreifen können und wählen auch hier jetzt aus, dass eine Referenz zu unserer Library erstellt werden soll. Beginnen wir jetzt damit, die Library mit Daten zu füllen. Die Beispielklasse können wir dabei löschen. Wir benötigen sie nicht. Stattdessen erschaffen wir uns einen Ordner, in dem wir das gesamte Model unserer Applikation zusammenhalten wollen. Und innerhalb dieses erschaffen wir uns jetzt eine eigene Klasse für die Events. Wir nennen sie deshalb Event und überlegen uns jetzt, welche Attribute sie besitzen muss. Nun, wir benötigen zum einen vielleicht eine ID, die später für die Datenbank wichtig ist. Wir benötigen einen Titel. Wir benötigen natürlich auch ein Datum. Jetzt benötigen wir noch Konstruktoren. Zum einen wollen wir einen Standardkonstruktor haben, der am besten direkt unsere ID setzt. Für die Erstellung einer zufälligen ID gibt es bereits die eingebaute Funktion der GUID, der wir wie folgt eine hexadezimale lange ID erschaffen können. Der Einfachheit halber definieren wir uns aber noch einen zweiten Konstruktor. Und zwar erstellen wir den Titel und das Datum als Texteingaben und wollen deshalb auch Events damit füllen können, dass wir diese beiden Strings liefern. Wir werden zuallererst einmal den Standardkonstruktor ausfüllen, um die ID zu setzen, und müssen nun natürlich die Eigenattribute mit den übergebenen Parametern füllen. So, beim Datum haben wir nun ein Problem. Da wir das Datum im Event als richtiges Datum speichern wollen, müssen wir dieses jetzt noch konvertieren. Dazu bietet DateTime die Möglichkeit, einen String zu parsen. Und zur Sicherheit übergeben wir noch die Information, dass wir als Format den deutschen Stil verwenden werden, damit wir die Möglichkeit haben, die uns bekannten Punkte und Doppelpunkte darin zu verwenden. Wunderbar, ein Event ist erstellt. Nun benötigen wir allerdings noch eine Klasse, um alle Events zusammen in einer Liste zusammenzuhalten. Auch dafür erschaffen wir jetzt ein neues Objekt, eine Klasse und nennen diese EventTable. In unsere EventTable werden wir jetzt die einzelnen eventbezogenen Teile hier auslagern. Dazu gehören auch die Beispieldateien. Diese werden wir jetzt in unseren Konstruktor übergeben. Und halten uns eine interne Liste von Events. Die wir mit den Beispieldateien füllen. Natürlich sind es jetzt keine Tupel mehr, sondern Events. Das werden wir noch kurz anpassen. Da wir allerdings diesen zweiten Konstruktor geschrieben haben, können wir hier ansonsten die Parameter direkt gleich lassen. So, unsere Events-Tabelle benötigt jetzt allerdings noch eine Möglichkeit, diese Events anzufordern. Dies nennen wir GetEvents und geben dabei einfach unsere interne Liste zurück. Ebenso, in weißer Voraussicht, fügen wir auch schon eine Funktion hinzu, in der wir es ermöglichen, die Elemente zu filtern. Wir nehmen einen Query entgegen und geben dann die gefilterte Liste zurück. Ganz ähnlich, wie wir dies auch schon in unserer Main Activity gemacht haben. Der Einfachheit halber erstellen wir jetzt noch eine Filtermethode in unserem Event, die uns Ja oder Nein zurückgibt, ob dieser Query drin enthalten ist. Wir werden diese deshalb in der Klasse Event neu hinzufügen und mit Logik füllen. Wir benötigen jetzt natürlich auch noch eine Möglichkeit, ein neues Event hinzuzufügen. Indem wir es einfach unserer internen Liste hinzufügen. Unsere Eventliste ist damit fertig. Jetzt müssen wir die Main Activity nur noch so anpassen, dass sie mit dieser klarkommt. Wir haben allerdings ein großes Problem. Und zwar wollen wir nicht, dass verschiedene Activities zwei verschiedene Objekte erzeugen. Deshalb wandeln wir davor noch kurz unsere Event-Tabelle so um, dass sie dem Singleton-Muster folgt. Ich werde diesen Code momentan nicht zu sehr erklären. Wer sich das Singleton-Entwurfsmuster ansieht, sollte genügend Erklärungen bezüglich dessen finden. So, passen wir nun die Main-Activity an. Wir müssen deshalb nun natürlich unsere Event-Tabelle speichern. Nennen diese der Einfachheit ebenfalls Event-List. Wir brauchen natürlich noch eine Using-Direktive, um darauf zuzugreifen. So, in unserem Adapter können wir jetzt natürlich unsere neue Methode verwenden, die wir erschaffen haben. Und hier genau dasselbe. Natürlich haben wir jetzt das Problem, dass unser Adapter nicht mehr dazu passt. Deshalb werden wir hier einen neuen Adapter erschaffen und verwenden. So, diese Klasse EventListAdapter, die ich jetzt erstellt habe, funktioniert analog zum ToLine-Adapter und verwendet nur jetzt Events statt eines Tupels. Wir können dies jetzt also ersetzen und schon funktioniert unser Code wieder. Was für Anpassungen benötigen wir noch? Nun, bei unserem neuen Event müssen wir jetzt natürlich das neue Event erzeugen und in unserer Liste speichern. Dazu fügen wir dem Button jetzt ein Event-Händler hinzu. Der, man ahnt es schon, ähnlich wie wir es bisher gemacht haben, die Daten entgegennimmt anhand der Attribute, die wir hier erstellt haben, die eingegebenen Daten ausliest und dann ein neues Event erstellt. Dazu greifen wir auf den Text aus dem Title-Eingabefeld und dem aus dem Date-Eingabefeld zu. Ups, müssen natürlich auch hier auf unser Event zugreifen. Brauchen dann natürlich noch eine Referenz zu unserer Event-Table über unsere GetInstance-Methode und können dann dieser das neue Event hinzufügen. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir nach dem Hinzufügen des Events wieder zurück navigieren. Dazu nutzen wir ähnlich wie im letzten Video einen Intent, der einfach wieder auf die alte Seite zurückverweist, also auf unsere Main Activity. Und wieder einmal benötigen wir dazu keine weiteren Daten. Führen wir das Ganze einmal kurz aus und schauen, ob es richtig funktioniert hat. So, sehen wir nach, ob alles richtig funktioniert. Die Suche sollte weiterhin korrekt funktionieren. Das scheint auch so zu stimmen. Und wir sollten jetzt auch ein neues Event hinzufügen können. Was können wir hinzufügen? Stellen wir uns vor, wir hätten etwas bei in der Bibliothek ausgeliehen. Dann hätten wir eine Buchrückgabefrist. Diese könnte am 29. sein, um, sagen wir, 20 Uhr abends. Eine Beschreibung können wir auch hinzufügen, das interessiert uns jetzt aber nicht sehr. Wir speichern das Ganze. Und das sollte uns jetzt zurück zu unserer Hauptseite bringen und das Element anzeigen. Und da ist es ja. Perfekt. Unsere App ist also soweit in den Grundzügen fertig und erfüllt jetzt alle unsere Anforderungen. Ich beende das kurz. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, was wir jetzt eigentlich bisher gemacht haben. Wir haben jetzt für die Events eine eigene Klasse erstellt. Ebenso für die Liste, die eine Menge von Events hält. Wir haben das Ganze in eine Portable Class Library ausgelagert. In dieser können wir das jetzt auch mit anderen Projekten teilen. In unserem Android-Projekt selbst haben wir jetzt nur die Views erstellt, die Layouts, die einzelnen Activities und die Adapter, die wir für die Listen benötigen. Wir könnten jetzt das Ganze, was wir mit Android gemacht haben, noch einmal für iOS wiederholen und könnten viel Zeit dadurch sparen, dass wir jetzt auf die Library direkt zugreifen können. Allerdings gibt es immer noch etwas, was uns stört. Und zwar würde ein Element, das wir neu hinzufügen, würde beim nächsten Start der App wieder verschwinden, weil die Event Table nicht auf lange Zeit existiert, sondern beim nächsten Start wird sie neu erzeugt, füllt neu diese Beispieldaten und wir fangen wieder von vorne an. Das heißt, wir bräuchten eine Möglichkeit, die Daten persistenter zu speichern. Dafür bieten sich meist Datenbanken an. Und auch die Verbindung zu solch einer Datenbank können wir in unsere Library auslagern. Das hat den Zweck, dass unsere Activities und dergleichen gar nicht damit in Kontakt kommen. Unser Android-Projekt selbst weiß nicht, wie die Events dargestellt werden, er weiß nicht, wie sie gespeichert werden und auch den Zugriff können wir jetzt allein in unserer Library für alle anderen Projekte, in der wir sie verwenden, ändern. Wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Wir fügen nicht nur eine Datenbank hinzu, sondern werden einen kleinen Server hinzufügen, ein Server-Backend, das die Datenbank enthält. Diesen Server habe ich dabei in Microsoft Azure gehostet. Um darauf jetzt zuzugreifen, müssen wir zuerst einmal eine Komponente hinzufügen, die uns den Zugriff auf Azure gestattet. In unserer Library wählen wir dabei die NuGet Packages aus. Das ist sozusagen Visual Studios Äquivalent zu den Komponenten aus Xamarin. Dadurch öffnet sich ein kleiner Manager. In diesem können wir jetzt unter Browse nach einzelnen Paketen suchen, wie etwa Azure Mobile. Unter Microsoft Azure Mobile Client finden wir die Komponente, die uns mit C# ermöglicht, auf die REST API eines solchen Azure Clients zuzugreifen. Wir installieren das deshalb kurz. So, das Paket ist fertig installiert und wir können jetzt den Manager schließen. Wie genau wir uns mit Azure Fur verbinden, ist nicht Teil dieses Videos. Ich verweise da lieber auf die MSDN-Seiten und die Dokumentation von Azure selbst. Ich habe schon eine kleine Klasse geschrieben, die diese Verbindung herstellt. Dieser Event Service Client, den ich erstellt habe, können wir jetzt verwenden. Statt also unsere Liste von Events selbst hier zu speichern, halten wir in unserer Event Table lieber einen Zugriff auf diesen Server. Das ist ein iMobile Service Client. Wir müssen noch den Namespace hinzufügen. Und in diesem sind jetzt alle unsere Events gespeichert. Das heißt, wir müssen diese nur instanziieren und können dann auf diese zugreifen. Wir müssen natürlich jetzt noch den Rest anpassen, dass diese über unseren Server arbeiten können. Der Server ermöglicht dabei einen Zugriff auf seine Datenbank nach den Zugriffsmethoden des Entity Frameworks. Auch auf dieses kann ich mit gutem Gewissen verweisen. Generell sollte man auf Server und Datenbanken immer asynchron zuweisen. Da dies allerdings jetzt mit mehr Änderungen verbunden ist und zu lange dauert, werde ich das jetzt ignorieren. Das würde ich allerdings niemandem anraten, der das für eine echte Applikation implementiert. Ich werde deshalb auch jetzt diesen Code nicht zu sehr beschreiben, da es hier eher darum geht, dass wir es leicht ändern können und leicht anpassen können und nicht, wie exakt die einzelnen Aufrufe auf unserem Server funktionieren. So, wir haben jetzt drei verschiedene Anpassungen in unserer Event-Table gemacht. Und ohne eine einzige andere Klasse anzufassen, haben wir jetzt damit die gesamten Elemente in die Cloud, in eine Datenbank ausgelagert. Wenn wir jetzt also die Applikation schließen und wieder starten, werden dieselben Elemente verfügbar sein, die auch davor existiert haben. Somit wären wir dann mit der Logik unserer Anwendung fertig. Um die wirkliche Stärke dieser Library zu zeigen, werden wir im nächsten Video noch andere Projekte erstellen, die diese benutzen. Zum einen wollen wir uns auch Xamarin iOS einmal ansehen und dann auch das etwas andere System Xamarin Forms, mit dem wir dann gleichzeitig eine Android, eine iOS und eine Windows Phone Version erstellen werden. Bis zum nächsten Mal.